Liebt eure Feinde. Dieses Wort sagt Jesus in einem der berühmtesten Texte des Neuen Testaments, der sogenannten Bergpredigt. Die Bergpredigt ist gestaltet wie eine große Rede. Also im Matthäusevangelium sind es 3 ganze Kapitel. Und es liest sich wie ein langer, mündlicher Vortrag. Es handelt sich aber trotzdem nicht um das Protokoll einer Rede oder einer Predigt von Jesus, sondern der Verfasser des Evangeliums, den wir Matthäus nennen, der hat mehrere Worte von Jesus zu dieser programmatischen Rede oder Predigt komponiert. Und jede kleine Einheit der Bergpredigt kann als Quintessenz oder Fazit oder auch als Ausgangsthese eines längeren Vortrags von Jesus verstanden werden. Und ich lese jetzt so eine kleine Einheit aus dieser Bergpredigt. Matthäus 5, die Verse 43 bis 48. Ihr wisst, dass gesagt worden ist, liebe deinen Nächsten und hasse deinen Feind. Ich sage euch aber, liebt eure Feinde. Betet für die, die euch verfolgen. So werdet ihr zu Kindern eures Vaters im Himmel, denn er lässt seine Sonne aufgehen über bösen und über guten Menschen. Und er lässt es regnen auf gerechte und auf ungerechte Menschen. Denn wenn ihr nur die liebt, die euch auch lieben, welchen Lohn erwartet ihr da von Gott? Verhalten sich die Zolleinnehmer nicht genauso? Und wenn ihr nur eure Geschwister grüßt, was tut ihr da Besonderes? Verhalten sich die Heiden nicht genauso? Für euch aber gilt, seid vollkommen, so wie euer Vater im Himmel vollkommen ist. Man nennt diese kleine Einheit eine Antithese. Das ist eine Besonderheit in der Bergpredigt. Im größeren Zusammenhang wird an 2x3 Beispielen illustriert, was von den Glaubenden erwartet wird und was durch Jesus möglich ist, um sozusagen in das Himmelreich hineinzugehen. Was ich gerade vorgelesen habe, ist die 6. und letzte Antithese und sicher eine der anspruchsvollsten Forderungen. Wieso dieser Name Antithese? Ihr wisst, dass gesagt worden ist. Der jeweils einleitende Satz nimmt Bezug auf jüdische Vorstellungen, die auf der Tora basieren oder von ihr abgeleitet sind. Ihr wisst, dass gesagt worden ist, liebe deinen Nächsten und hasse deinen Feind. Den Nächsten lieben, den Feind hassen. Das ist die These, allerdings von Jesus zugespitzt, weil es eine solche biblische Aussage nicht gibt. Den Feind zu hassen wird im Alten Testament nirgends geboten. Es ist mehr so, wie es viele Menschen in ihrem Leben tatsächlich mit Personen tun, die sie für ihre Feinde halten oder die ihre Feinde sind. Ich sage euch aber, fährt Jesus fort. In diesem Ich spricht Jesus mit einer gewissen Vollmacht. Er nimmt für sich eine besondere Autorität in Anspruch. Ich sage euch aber, liebt eure Feinde, betet für die, die euch verfolgen. so werdet ihr zu Kindern eures Vaters im Himmel. Jesus weitet das Verständnis des Vorhergehenden, indem er aufzeigt, welche überfließend reiche Gerechtigkeit notwendig ist, um ins Himmelreich einzugehen. Die Feindesliebe zeichnet die Kinder Gottes aus. So werden sie zu Söhnen und Töchtern des Vaters im Himmel. Weil man die Art, wie Jesus das sagt, und auch den Inhalt dessen, was Jesus sagt, lange Zeit so verstanden hat, als würde es die Tora, als würde es der Tora widersprechen oder als würde es das Gesetz aufheben, kam man eben zu diesem Begriff Antithese. In der Theologie spricht man so für gewöhnlich davon, dass diese Antithesen die Tora, das Gesetz, verschärfen, also oder radikalisieren. Mir gefällt an dieser Stelle die jüdische Begrifflichkeit besser. Da heißt es, die Antithesen errichten einen Zaun um die Tora. Und das heißt, ein Gebot oder ein Verbot soll deutlich über seine Mindestanforderungen hinaus befolgt werden. Das stellt nämlich sicher, dass das Gebot selbst beachtet wird. Die Zäune bei unserer Antithese sind errichtet um das Gebot »Liebe deinen Nächsten«. Es ist klar, wenn man in Einstellung und Handeln danach strebt, sogar die Feinde zu lieben, dann werden die Nächsten auf jeden Fall geliebt. Der Zaun um die Tora. Das Liebesgebot ist nach Jesus und nach anderen jüdischen Lehrern das Zentrum der Tora, des Gesetzes, der guten Wege zum Leben. Und dieses Gebot dann der Feindesliebe, das ist bei Jesus so der inhaltliche Höhepunkt. Eigentlich könnte man so meinen, eine gewisse logische Konsequenz aus dem Liebesgebot. Trotzdem ein Spitzensatz. Ein unmöglicher Spitzensatz. Ein absolut unmöglicher Spitzensatz. Oder anders gesagt, einfach so aus meiner Perspektive gesprochen, ich kann das nicht. Und ich überlege die ganze Zeit, warum ist es Jesus wichtig, genau das seinen Jüngern zu sagen? Auf der Welt leben gerechte und ungerechte Menschen gleichermaßen unter Gottes Himmel, unter den gleichen Bedingungen. Wie es hier formuliert ist bei Matthäus, Gott lässt seine Sonne aufgehen über Böse und Gute und lässt es regnen über Gerechte und Ungerechte. In gewisser Weise praktiziert Gott selbst Feindesliebe. Seine Feindesliebe ist seine schöpferische Güte über alle Menschen. Gott setzt den Rahmen anders. Die lebenswichtigen Wirkungen von Sonne und Regen, die vielleicht auch für andere Zuwendungen Gottes stehen, eröffnen einen Lebensraum für die einen wie für die anderen. Gott in seiner Vollkommenheit kann auf Ausgrenzungen der Bösen und Ungerechten verzichten. Dass Gott, wie er sich in Jesus zeigt, keinen Gefallen daran findet, Menschen auszusortieren und abzustrafen, das gefällt mir sonst zwar ganz gut, vor allem wenn es um mich selber geht, aber hier gefällt es mir eigentlich nicht, weil es um die Feinde geht. Und trotzdem ist es, was da steht, nämlich er lässt seine Sonne aufgehen über Gute und Böse, lässt es regnen über Gerechte und Ungerechte. Ich glaube, das ist nicht resignierend gemeint, sondern aufmunternd. Und die Frage an uns, die Frage an mich ist wohl, Glaube ich dem Sohn, dass die Güte des himmlischen Vaters so weit reicht, dass er selbst den Bösen und Ungerechten die Teilhabe an seinem Reich ermöglichen will? Denn wenn ihr nur die liebt, die euch auch lieben, welchen Lohn erwartet ihr da von Gott? Verhalten sich nicht alle Menschen so, auch die, über die man abfällig redet oder über die man den Kopf schüttelt? Ja, wenn ihr nur eure Bekannten und Freunde grüßt, was tut ihr da Besonderes? Verhalten sich nicht alle Menschen so, egal ob sie Christen sind oder eine andere Religion haben oder gar nichts glauben? Was tut ihr da Besonderes? Das ist die entscheidende Frage an die Jünger beziehungsweise an die Adressaten des Matthäusevangeliums und an uns. Was tut ihr eigentlich, das anders oder besser ist, was den Mehrwert eurer Gerechtigkeit bezeugt, die ins Himmelreich führt? Die Frage ist absolut berechtigt. Die Begründung finde ich total überzeugend. Das macht das entsprechende Handeln aber kein bisschen einfacher. Es stimmt schon, nur seine Freundinnen zu lieben, ist nichts Besonderes. Wie kann man damit umgehen? Für manche Ausleger sind die Jesusweisungen ein utopisches Hoffnungsbild. Sie sagen, die Forderungen im Ganzen zu erfüllen, ist nicht möglich. Sie sind eher so etwas wie eine Richtschnur, ein Kompass, ein Leitbild. Manche Ausleger halten dagegen und sagen, es ist durchaus im Rahmen des Möglichen, diese Jesusweisungen zu befolgen. Sie halten sie für ein gesellschaftliches Programm, das anspruchsvoll ist, aber machbar. Eine weitere Auslegung, die mir jetzt in der Vorbereitung auf diese Predigt begegnet ist, hält die Jesusweisungen, auch die von der Feindesliebe, für einfach praktizierbare Verhaltensweisen. Das finde ich ehrlich gesagt ziemlich gewagt, aber die Begründung will ich Ihnen trotzdem nicht vorenthalten. Ich habe es mit Interesse gelesen. Der Gedankengang, dass man dazu kommt, dass das einfach einzuhalten ist, kommt daher, lieben und hassen sind nicht als Emotionen gemeint, sondern haben mit Bevorzugung und Zurückweisung zu tun. Es gibt zum Beispiel, könnte man lesen, im Buch des Propheten Maleachi im Alten Testament: Ich habe euch lieb, spricht Gott der Herr. Ihr aber sprecht: Wie hast du uns lieb? Ist nicht Esau Jakobs Bruder, spricht Gott der Herr? Und doch habe ich Jakob lieb und hasse Esau. Und habe sein Gebirge öde gemacht und sein Erbe den Schakalen zur Wüste. Lieben und hassen entsprechen Bevorzugung und Zurückweisung. Nach dieser Auslegung heißt dann, liebt eure Feinde, weist eure Feinde nicht zurück, behandelt sie gleich wie alle anderen. Und der Feind wäre dann gar nicht der Mensch, den ich hasse, sondern eine Person, die mir gleichgültig oder unwichtig ist. Wenn Lieben und Hassen eigentlich wie Bevorzugung und Zurückweisung zu verstehen sind, dann geht es darum, auch eine Person, die einem gleichgültig oder weniger wichtig ist, entgegenkommend wie einen näherstehenden Menschen zu behandeln. Das klingt alles logisch nachvollziehbar und gut, zu gut, zu einfach. Bei mir bleibt trotzdem der Verdacht, dass es sich hier um Relativierungen handelt, die den Sätzen Jesu ihre Spitze nehmen. Bei Jesus wird es schließlich noch konkreter. Er sagt ja auch, betet für die, die euch verfolgen. Den Feind zu lieben, heißt demnach für ihn zu beten. Und zugleich bekommt der Feind dadurch ein neues Profil. Es sind nicht bloß Personen, die einem gleichgültig oder unwichtig sind. Es sind diejenigen, die euch verfolgen. Das verweist eben zurück auf die Jünger und auf die Gemeinde des Matthäus, denen Verfolgung wegen mir, also wegen Jesus, angekündigt wird. Also doch eher eine unmögliche Forderung. Liebt eure Feinde. Und genauso unmöglich, wie diese Antithese ja endet, seid vollkommen, so wie euer Vater im Himmel vollkommen ist. Oder kann der Glaube das Unmögliche möglich machen? Oder kann der Glaube wenigstens das Unmögliche möglich denken, so als ersten Schritt? Wie beim Kamel mit dem Nadelöhr. Für Menschen ist es unmöglich, aber nicht für Gott. Für Gott ist alles möglich. Oder noch anders gesagt, die Grenzen menschlicher Möglichkeiten sind nicht gleichzusetzen mit den Grenzen der Möglichkeiten Gottes. Dazu passt, wenn man wieder auf die jüdische Tradition hört, dass vollkommen zu sein nicht heißt, dass man sündlos sein soll, sondern es bezeichnet, dass man sich vollständig, nicht nur in Teilen, dass man sich vollständig auf Gott ausrichtet. Das kann dann zu dem führen, was der Religionswissenschaftler Pinchas Lapide als Entfeindung bezeichnet hat. Entfeindung geschieht zunächst im Denken, bevor es dann im Verhalten praktiziert werden kann. Wer nicht ausgrenzend denkt, beziehungsweise aufhört, ausgrenzend zu denken, wird irgendwann auch ein anderes Verhalten an den Tag legen. Und in Jesu Wort von der Feindesliebe liegt für mich die Hoffnung, dass es so ein anderes Denken und ein anderes Handeln geben kann und geben wird. Amen.